Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Es sind bewegte Zeiten, interessante Zeiten auch. Es verändert sich einiges. Wir zeichnen auf vor dem Gipfel, dem historischen Treffen zwischen dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten. Aber dieses Aufeinandertreffen wird auch eine Rolle spielen. Aus ökonomischer Sicht werden wir etwas da, dieses Tauwetter zwischen Russland und den Vereinigten Staaten unter die Lupe nehmen. Aber das Schwerpunktthema heute ist Deutschland, sind die ersten 100 Tage der Kanzlerschaft Friedrich Merz. Ja, lieber Leonhard, wie beurteilst du das Wirken des neuen deutschen Kanzlers, der noch am World Economic Forum im letzten Januar von einem bekannten Schweizer Publizisten, den ich sehr gut kenne, als großer Hoffnungsträger bezeichnet wurde, als Mann des Aufschwungs? Hat er den Aufschwung gebracht? Wie beurteilst du die Lage?
Naja, wenn er nicht schon, glaube Ende 60, 68 wäre, würde man seine 100 Tage unter dem Motto Jugend forscht zusammenfassen. Es war mehr ein großes Versprechen mit
relativ... Der Lehrling.
Der Lehrling, ja.
Praktikant.
Das kann man nicht anders sagen, aber das Problem ist nicht nur er selber, man hat das Gefühl, auch seine gesamte Entourage vom Kanzleramtschef bis zu den meisten Ministern sind allesamt Novizen, Lehrlinge, neu, haben eigentlich gar keinen großen Hintergrund, sodass sie sehr viele handwerkliche Fehler machen. Nicht? Also diese ganze Richterwahl vom Frühsommer war natürlich handwerklich schlecht gemanagt. Die Kommunikation zur Israel-Positionierung war, das kann man nur noch dilettantisch nennen, also das ist nicht mal handwerklich, das war dilettantisch. Unabhängig davon, ob man in der Sache, wo man in der Sache steht, einfach vom Prozess her, von der Positionierung und allem. Aber sein Hauptmanko, glaube ich, was ihm die Bevölkerung am meisten nachsehen wird, das andere sind ja oft diese machtpolitischen Spielchen, wen interessiert die Bevölkerung, glaube ich, nicht so wirklich, Verfassungsrichterfragen in letzter Instanz, ist, dass er gescheitert ist in den ersten 100 Tagen mit seinem großen ökonomischen Aufbruchprogramm, weil es kein Aufbruchprogramm gibt und weil eigentlich gar nichts passiert ist. Und Friedrich Merz ist angetreten als der große Wirtschaftsführer, als der große Wirtschaftsexperte, als der Mann des internationalen Geschäftes, der übrigens nie war, und hat leider gar nichts geliefert bis jetzt. Und die Tatsache, dass, also ich hatte selber erwartet, weißt du, in unseren Gesprächen im Februar, März, dass nachdem wir die Schuldenbremse der Verfassung abgeschafft, im Grunde genommen alle Floodgates geöffnet haben, um neue Schulden zu machen, dass wir einen rein fiskalpolitisch induzierten Aufschwung über den Sommerherbst kriegen. Nicht mal ansatzweise sind Daten in diese Richtung zu erkennen. Das wird ihm sowohl in der Wirtschaft, was man hört, auch von den Wirtschaftsbossen, aber auch in der Bevölkerung massiv angekreidet. Er ist in seiner wirtschaftspolitischen Versprechung, aus der nichts geworden ist, eigentlich die ganz große Enttäuschung der ersten 100 Tage.
Wir sehen ja jetzt interessanterweise in Argentinien, dass der Präsident Javier Milei mit einer sehr liberalen, rabiat-liberalen Partei, Politik, weniger Staat, Abbau der Bürokratie, erstaunliche Erfolge vermelden kann. Zumindest in den Medien wird das so berichtet. In Deutschland sehen wir nichts davon. Was nimmst du für eine Stimmung wahr? Du hast ja viele Freunde auch in der deutschen Wirtschaft, Kollegen, Unternehmer, hast aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit natürlich intensive Kontakte in die deutsche Wirtschaft. Wie würdest du das Stimmungsbild da nach 100 Tagen Merz charakterisieren?
Tief enttäuscht, sprachlos und fast, so eine, fast schon auf dem Weg zu einer leichten Apathie. Also eine wirklich unheimlich tief sitzende Enttäuschung. Also es hat, man hatte sich wirklich viel erwartet, weil er auch viel versprochen hat. Er hatte ja den Sommer der Maßnahmen angekündigt. Ja, gut. Kalendarisch, glaube ich, endet der Sommer, korrigiere mich, am 20. September. Er kann ja jetzt im Endspurt die nächsten 4 Wochen noch Großes liefern. Aber es ist halt nichts passiert. Und das reale Wirtschaftswachstum ist weiter null. Ja, also die Staatsdefizite fangen an, immer weiter zu steigen. Die Realwirtschaft wächst nicht. Ich meine, das ist eine Gemengelage, die ist katastrophal. Und insbesondere vermisst man Impulse. Was ich bei Merz am interessantesten finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass er sich als Superaußenminister eigentlich sieht. Also, dass das Kanzleramt die Weiterentwicklung, sein eigentliches Versprechen, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen, dass das für ihn so eine Sekundärtugend ist. Und dass der primäre Job, den er für sich sieht, ist, Weltpolitik zu machen. Und das ist ein Treppenwitz. Und irgendjemand muss der deutschen politischen Elite in Berlin mal den Zahn ziehen, als ob sich irgendjemand auf dieser Welt danach sehnt, dass Deutschland irgendeine Form der Führung übernimmt. Und zwar mindestens so lange nicht, wie es ökonomisch mit das Schlusslicht Europas ist. Also ich habe das Gefühl, in Berlin dreht man die Sache um, statt dass man sagt, wir lösen unser Kernproblem, nämlich dass wir seit Jahren kein Wirtschaftswachstum haben, was zu einer schleichenden Verarmung unserer Bevölkerung führt. Das lösen wir, indem wir wirklich Wachstum erzeugen, damit auch Kredibilität gewinnen im In- und im Ausland. Und dann übernehmen wir irgendwelche Führung, so sehr dann auch wirklich notwendig ist. Wird das anders gesehen? Nein, die wichtigste Aufgabe für Merz ist, Führung in Europa zu zeigen. Er muss Zelensky in Berlin haben, der darf auf keinen Fall in London oder Paris sein. Diese kleinen Ego-Nummern, das scheint deren Hauptpriorität zu sein. Und das spürt man in der Bevölkerung, das enttäuscht, aber insbesondere, so wie ich das mitbekomme und soweit gerade in den letzten Wochen, eine ungeheure Enttäuschung bei der Wirtschaftspolitik.
Also ich teile ja deine Analyse in weiten Bereichen, also eigentlich in allem. Man muss immer aufpassen, dass man sich dann nicht zu stark vielleicht in eine Richtung analytisch begibt. Deshalb stelle ich jetzt da die Gegenfrage auch.
Bitte.
Glaubst du, ich meine, es ist eine schwierige Ausgangslage, oder? Man hat da einerseits die AfD, die halt in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung nach wie vor Allergien auslöst. Die CDU hat sich entschieden, da eine Brandmauer zu errichten. Da hat man auch schon drüber gesprochen. Ist natürlich ein, in dem Sinn, politischer Fehler. Man nimmt sich die Handlungsoptionen, liefert sich dadurch natürlich der linken Politik aus, ein bewusster Entscheid. Aber es ist nun einmal so, wie sie jetzt ist, in dieser schwierigen Konstellation. Wir haben jetzt immer gehört, auch von Seiten der CDU, CSU, nein, das sind Anlaufschwierigkeiten, das kommt dann schon noch. Und Friedrich Merz ist ja von seiner Prägung her eigentlich noch ein Mann der alten CDU, der, könnte man sagen, liberal-konservativen CDU. Sehen wir denn irgendwo Lichtblicke? Glaubst du, dass nach diesem verpatzten Start da irgendwie noch etwas sich zum Positiven bewegen kann? Hörst du da vielleicht auch etwas aus Deutschland? Oder aber ist da wirklich jetzt schon sozusagen Ende Feuer? Also ich bin hier krampfhaft, verzweifelt fast schon auf der Suche nach Lichtblicken. Siehst du welche?
Ja, es gibt auch immer Lichtblicke. Also es ist ja nicht so, dass gar nichts passieren wird. Also ich finde, sie wird sehr kritisiert, aber ich finde, die Wirtschaftsministerin wagt zumindest mal ein paar Impulse, dass man eigentlich in Deutschland nur das Wirtschaftsministerium überhaupt richtig wahrnimmt. Das Digitalministerium habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass es das gibt und so weiter und so fort. Das ganze Kabinett ist ja auch relativ verhaltensunauffällig, wenn man es positiv formulieren will. Nein, es gibt ja erste Ansätze, es gibt auch ein paar Überlegungen. Das Hauptproblem, jetzt mal unabhängig von Friedrich Merz, seiner Persönlichkeit und Sonstiges, ist natürlich, man regiert mit einer absoluten Losertruppe und die heißt SPD. Die verliert also man möchte wirklich sagen, als eine städtische Funktion seit 27 Jahren, also seit ihrem Wahlsieg von 98, jedes Jahr immer mehr Wähler, bis sie von einer Regierungskanzlerpartei geschrumpft ist auf eine, ja, früher war das mal für die FDP ein Zielort, so 12-13% Partei, und kämpft faktisch um ihr Überleben, ist nicht handlungsfähig, hat kein Parteiprogramm, ist eigentlich so eine Art, wir besorgen dir einen guten Ministerposten, wenn du SPD-Mitglied bist, weil die letzten, wir haben ja bis auf 4 Jahre jede Regierung Minister gestellt, war karrieretechnisch für die Mitglieder gut. Ansonsten nichts. Er muss aus dieser Koalition raus. Entschuldigung. Mhm. Und wenn er in dieser Koalition verbleibt, sehe ich auch keine großen Lichtblicke. Und um aus dieser Koalition rauszukommen, wenn er nicht mit der AfD koalieren kann und auch nicht will, und im Moment auch sicherlich nicht könnte, sollte er auch nicht, zu diesem Zeitpunkt, dann muss er den Mut haben, eine Minderheitsregierung zu machen. Schmeißt die SPD raus und regiert als Minderheitsregierung. Das macht der González in Spanien mehr oder weniger der jahrelang gemacht. Wir haben es in Belgien gesehen. Warum können wir nicht mal neue Wege gehen? Warum wagt er nicht, was ja auch konservativer Kern ist, warum wagt er nicht, das Richtige zu tun und dafür aber auch ein Risiko einzugehen? Das ist ja Unternehmertum, das ist Konsol. Damit setzt man Signale auch an andere zu sagen, ich gehe auch ein Risiko ein. Wir verändern etwas und wir riskieren mal was. Wir gehen neue Wege. Aber nein, unmöglich, Minderheitsregierung. Ja klar, dann bringt er Gesetze ein und im Zweifel stimmt die AfD zu. Im Zweifel tut sie es nicht. Aber wir brauchen einen Bruch. Und wenn er den Mut nicht hat, sondern weiter in diesem dieser Kompromisssoße mit einer sterbenden Partei, Entschuldigung, ich kann die SPD nicht das bezeichnen, die eigentlich schon fast um sich schlägt, diszipliniert, ruhig, aber inhaltlich bewegungsunfähig. Und es gibt Hoffnung natürlich bei den Leuten, dass doch was in solch eine Richtung passieren kann. Ja. Aber ich kann nur wieder dafür propagieren, weil es muss sich etwas verändern in Deutschland. Es kann nicht so weitergehen.
Im Grunde ist es ja von der Diagnose ganz einfach, oder? Man kann sagen, Deutschland braucht eigentlich wie all die Länder, die jetzt nach der, könnte man sagen, wohlstandsgetriebenen grünen Politik da in diese Ausschweifungen hineingestiegen sind mit eben Klimakonzepten für die nächsten 100 Jahre. Jetzt plötzlich geht es in der Wirtschaft schlechter, dann brauchst du halt wieder die bewährten bürgerlichen, liberal-konservativen Rezepte. Mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Freiheit und Eigenverantwortung, Entlastung der Unternehmen, Entlastung der Bürger. Ist ja alles bekannt. Ludwig Erhard, sie kriegen es irgendwie nicht hin. Man hat das Gefühl, sie scheuen davor zurück. Merz scheint Angst zu haben, seine Kanzlerin zu gefährden. Wie beurteilst du denn jetzt nach 100 Tagen die deutsche Wirtschaft? Was fällt dir denn da auf? Mir ist in der Financial Times ein Artikel ins Auge gestochen, die haben argumentiert, ja, die europäischen Unternehmen, auch die deutschen, seien gar nicht so schlecht unterwegs, eigentlich erstaunlich gut. Man werde da fast etwas künstlich ins Negative hineingeschrieben, hineingeredet. Wo steht denn eigentlich jetzt die deutsche Wirtschaft deiner Meinung nach? Wie stark ist sie noch? Was besorgt dich da? Welche Entwicklungen geben dir zu denken? Wo siehst du auch da vielleicht das Positive, was überrascht dich? Vielleicht eine kurze Lagebeurteilung zur eigentlichen Wirtschaft jetzt nach 100 Tagen März?
Also der, sagen wir mal, produktive Kern der deutschen Wirtschaft, die börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen, da gibt es sehr viele, die weiterhin so erfolgreich unterwegs sind, wie sie immer unterwegs waren. Drei zentrale Probleme trifft Deutschland zurzeit. Das eine ist, dass in der Automobilbranche natürlich ein großes Maß an Unklarheit darüber herrscht. Die EU hat diese 2035-Regel erlassen. Dann will sie jetzt eine neue Regel machen, dass Firmenflotten nur noch Elektrowagen ab 2030 kaufen können. Die Unternehmen suchen ihre Strategie da drin und zum Teil mehr oder weniger erfolgreich. Und das ist einer der Kerne der deutschen Wirtschaft und der hinkt hinterher. Welchen Grund noch immer. Das zieht alles mit runter. Ja. Das Zweite ist, die Energiepolitik der Bundesregierung verschiedener Schattierungen der letzten 10 Jahre war eine komplette Katastrophe. Das heißt, die Energiekosten sind viel zu hoch für die Firmen, insbesondere natürlich auch für die Privatleute. Wir leben in energieintensiven, stromintensiven Zeiten, KI und so weiter und so fort. Wir haben schon mal hier drüber gesprochen. Das hat aber auch Kollateralwirkungen auf die chemische Industrie und so weiter als Industriestandort. Und das Dritte ist, Deutschland kann sich sein Sozialsystem nicht mehr leisten. Punkt. Und dieses Sozialsystem ist auch aus der Zeit gefallen. Dieser ganze Bismarck, das war die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Der Industriearbeiter stand im Zentrum. Die gesamten Kosten des Sozialversicherungssystems, also Renten, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, auf Durchschnittseinkommen abzuladen, die im Grunde genommen das alles finanzieren, während Topverdiener gar nicht daran teilhaben und die unteren nur noch Transferempfänger sind, ist ja eine Bestrafung der Arbeit.
Ja, und dann hast du noch Lebenserwartung also damals 65, muss nicht jede Familie hatte 10 Kinder, das ist auch noch eine andere demografische Aussage.
Ja, natürlich, aber insbesondere gibt es diese Arbeiterschaft zunehmend nicht mehr. Das heißt, du musst das Sozialsystem sowieso auf ein steuerfinanziertes Umlagesystem umstellen, damit einmal mit mehr Gerechtigkeit und zum Zweiten, damit du nicht die Arbeit künstlich verteuerst. Die Lohnnebenkosten sind inzwischen erstickend für die deutsche Wirtschaft. Also es braucht natürlich, das sind so für mich die Punkte, du, wenn es nicht noch so viele gute Unternehmen gäbe, ich muss mich das jetzt mal ein bisschen provokativ formulieren, wenn es noch nicht so viele gute Unternehmen immer noch in Deutschland gäbe, bei der politischen Maxime der Deutschen seit 20 Jahren, wir testen mal die Belastbarkeit der Wirtschaft durch verschiedene Koalitionen mit aktiver CDU-Beteiligung, dann würde das Land doch noch viel schlechter dastehen. Es ist ja dieser ökonomische Wettkern, den die Financial Times da ja richtig sieht. Aber der wird alleine nicht mehr reichen, wenn nicht noch zusätzlich was passiert. Aber der ist natürlich die Basis, auf der du aufbauen kannst, logisch.
Ich meine, wir könnten ja hier jetzt fortfahren, auch die, du hast schon angedeutet, die großen Fehler auch der Außenpolitik. Ich habe es heute Morgen auch in meinem Daily angesprochen. Ich meine, Deutschland wäre ja optimal aufgestellt in einer heutigen Welt, weißt du, zwischen Amerika, China, Russland, Dritte Welt, Afrika. Ich meine, eine weltoffene Wirtschaft, ein bisschen nach dem Vorbild der Schweiz, Dienstleistungs- und sogar noch Industrie, ingenieursmäßig aufgestellt. Ich meine, an sich optimale Bedingungen, man macht im Moment nicht das Optimale daraus. Aber es gibt ja vielleicht jetzt doch einen ganz großen Lichtblick am Horizont. Wir wollen es nicht frühreif sozusagen verschreien und hier in den vielleicht auch in die Enttäuschung dann verfallen, wenn es nicht so herauskommt. Aber wir haben jetzt diesen Gipfel zwischen Trump und Putin in Alaska, Tauwetter in Anchorage gewissermaßen. Es ist ja interessant, dass der russische Präsident, der ja den Krieg eigentlich gewinnt, aber vielleicht doch nicht so gewinnt als Kriegsherr, wie er vielleicht müsste. Ist auch ein bisschen ein Schwächezeichen, dass er jetzt da in die Vereinigten Staaten geht unter Umständen. Putin ist mit Abrüstungsvorschlägen jetzt hervorgetreten, hat im Vorfeld des Gipfels, berichten die deutschen Medien übrigens nicht darüber, in den Schweizer Zeitungen kannst du das lesen. Und auch der amerikanische Präsident, der seine Drohung jetzt mit ganz drakonischen Sanktionen zu kommen, fürs erste Mal nicht wahr machte. Also Tauwetter, Entspannungspolitik, Appeasementpolitik zwischen Trump und Putin. Also auch schon das Gespräch über zukünftige Wirtschaftsbeziehungen. Ist das vielleicht ein Ereignis, dass diesen gordischen Knoten, den wir da in Europa sehen, diese epische Verkrampfung auflösen könnte und sozusagen im Schwung hier dieser geopolitischen Entspannung auch Europa, Deutschland wieder an Fahrt gewinnen könnte? Wie siehst du die Ökonomie dieses Gipfels, sowohl aus Sicht der Amerikaner, der Russen, wie aber auch der Europäer und vielleicht der Weltwirtschaft?
Zunächst mal würde ich die gewagte These in den Raum stellen, dass dieser Gipfel stattfindet, weil zwei Großmächte geoökonomische Interessen eint. Putin, ich möchte widersprechen, gewinnt den Krieg nicht. Putin verliert ihn nicht. Aber gewinnen würde ich das, was da seit 3 Jahren passiert, auch nicht nennen. Und er kann ihn auch militärisch sicher noch jahrelang weiterführen. Und früher oder später würde die Ukraine, bekommt die Ukraine ein Problem in einem sogenannten War of Attrition. Aber lassen wir das mal außen Seite. Putins großer Erfolg war ja nicht auf dem Schlachtfeld, sondern dass er die ökonomischen Maßnahmen der Europäer abgewehrt hat. Aber es zeigen sich Risse in der Wirtschaft in Russland. Im Bankensystem gibt es Probleme, das Staatsdefizit ist außer Kontrolle. Ich glaube, Putin hat ein veritables Interesse daran, dass er eine Art von Lösung mit Amerika braucht, um auch seine wirtschaftliche Flanke weiterzuerhalten.
Nur wenn ich ganz schnell einhaken darf, ich kann das unterstreichen. Ich habe gerade in den letzten Tagen mich da intensiv noch mit ein paar russischen Gewehrsleuten unterhalten, sogar mit solchen aus dem wirklich unmittelbaren Umfeld von Putin, und die bestätigen, also deine Sicht, die sagen, dass die Wirtschaft, vor allem auch die Konzerne, gewaltige Probleme haben bei der Finanzierung von Investitionen, weil die Zinsen extrem hoch sind, weil sie keinen Zugang mehr haben zum internationalen Finanzsystem. Das sei Putin bewusst und er habe keine Lösung dafür. Also es gibt diesen Treiber der ökonomischen Schwierigkeiten. Das, ja, das bestätigen ja eine, diese Quellen, was du sagst.
Er hat ja nur eine Lösung. Er kann sich endgültig zum Unterglied des chinesischen Imperiums machen. Und damit sind wir jetzt auf der anderen Seite der Amerikaner. Donald Trump hat etwas Grauenhaftes erlernen müssen. Es ist sehr leicht, der Schweiz 39% Zoll aufzudröseln, aus welchen Gründen auch immer. Es ist aber bisher nicht möglich, gegen China auch nur einen einzigen Hebel zu finden. Und du weißt, wir haben vor ein paar Monaten darüber gesprochen, im Februar, die Macht Chinas ist die Tatsache, dass sie den Markt für seltene Erden kontrollieren. Und sie haben den Amerikanern ganz klar gesagt, ihr sanktioniert uns hart, keine seltenen Erden mehr für euch. Good luck with Silicon Valley. Seitdem verlängert Trump die ganze Zeit diese 90-Tage-Deals. Er hat auch ein veritables Interesse, um überhaupt mit China zu verhandeln, zu verhindern, dass Russland und China endgültig sozusagen nur noch einen Block bilden. Er hat ja darum diese Maßnahmen, um Putin einzuschüchtern, auf Indien draufgelagert, weil die können sich nicht so wehren wie die Chinesen. Und ich glaube aber, dass Trump klar ist, dass seine Politik, steigende Staatsdefizite, Zollpolitik, die ja potenziell inflationär ist, dass das, wenn es jetzt auch noch eine Rohstoffkrise gäbe, weil die starken Maßnahmen den Ölexport Russlands wirklich beenden, das ist auch nicht in seinem Interesse. Ich glaube, ich weiß, man wirft Menschen wie wir wurden ja immer Pfeffersäcke genannt, also Kaufleute, die die gesamte Welt aus dieser Brille von Soll und Haben beurteilen. Und das ist ja auch nicht immer richtig. Aber ich finde, in Europa wird zu wenig mit Soll und Haben beurteilt. Hier werden große intergalaktische Theorien verbreitet. Das Völkerrecht muss beschützt werden, die europäische Friedensordnung, während sie kein Wirtschaftswachstum auf die Reihe kriegen. Und zwar keiner von denen. Und da muss ich einfach sagen, wartet mal. Ich glaube, Putin und Trump, die sitzen da zusammen, weil die sich beide Sorgen darüber machen, dass sie Wirtschaftswachstum erzeugen. Mein letzter Satz dazu, weil immer darüber gesprochen wird, die Ukraine wird verkauft. Wenn die Ukraine diesen Krieg übersteht, als eigenständiges Land, mit welchen Sicherheitsgarantien auch immer, hat die Ukraine einen strategischen Sieg errungen. Und zwar die Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, gegen alle Vorhersagen der Experten vor dem Kriegsausbruch 2022 ihr Land zu erhalten. Mögen sie ja 25-30% Fläche verlieren, die sowieso immer die Frage, der Osten der Ukraine war nie so ganz ukrainisch wie der Westen der Ukraine. Wenn die Ukraine ihre Existenz behält, hat sie aus meiner Sicht gewonnen. Und wenn Putin dann sein Land zu wachsen hat, wird er sich auch zum Sieger erklären. Wunderbar. Und wir fangen wieder an, ans Morgen zu denken und nicht mit irgendwelchen Prinzipienreitereien aus dem Kanzleramt das Morgen zu verhindern. Ich hoffe, dass das ökonomische Interesse und das geopolitische Interesse, dass Trump nicht Russland noch mehr in die Arme Chinas treiben will, dass das in Anchorage obsiegt. Ich hoffe es. Sollte irgendeine Art von Ego-Chaos entstehen, wäre das für die Welt nicht so gut. Und du weißt, das ist bei diesen handelnden Personen nicht grundsätzlich auszuschließen.
Ist nie ausgeschlossen, der Faktor Mensch. Oder wie Napoleon mal gesagt hat, unterschätze nie den Faktor Inkompetenz in allen menschlichen Belangen. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist ja interessant, ist ja auch so die Projektionsfläche von unglaublichen Fehlbeurteilungen. Ich glaube ja vor allem, darüber haben wir auch schon gesprochen, ansatzweise, dass auf der westlichen, vor allem auf der europäischen Seite, gewaltige Missverständnisse gegenüber der russischen Position da sind. Gar nicht so sehr, weil man das das nicht verstehen könnte, sondern einfach, weil wir gar keine Diskussion über diesen Krieg geführt haben. Es war ja von Anfang an klar, was da läuft und was Putin will, angeblich der Bösewicht schlechthin, der gebotoxte Bundschurke. Und wir werden sehen, welche von diesen Vorstellungen sich dann als triftig herausstellen. Was ich aber, und das wäre vielleicht noch der letzte Punkt in der Sendung, wenn ich jetzt deiner Analyse mit den intergalaktischen Theorien auch der EU, wenn ich das so mir vor Augen führe, dann ergibt sich mir hier ein positives Bild. Wir sehen doch jetzt Weltmächte, Amerika, Russland, sicherlich auch China, aber jetzt vor allem Amerika und Russland, und beide stellen fest, und die Chinesen letztlich auch, keiner ist groß genug, um eine Hegemonie zu errichten. Keiner ist da wirklich die mit Abstand so dominierende Nummer eins, dass es ihm egal sein könnte, was der andere macht. Das heißt, die sind jetzt, ob sie wollen oder nicht, die großen Raubtierstaaten, die sind jetzt verdammt dazu, irgendwo einen neuen Interessenausgleich zu finden. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo es eben immer noch Mächte gab, die glaubten, auch mit kriegerischen Mitteln eine Hegemonialstellung zu erreichen. Und Deutschland dann quasi als letzte europäische Möchtegern-Hegemonie fürchterlich gescheitert, dann vor allem im Zweiten Weltkrieg. Und heute haben wir doch eine Situation, du hast das sehr schön geschildert, die Amerikaner haben realisiert, ja, irgendwie können wir uns diesen Krieg mit Russland nicht leisten wegen China. Die Russen haben gemerkt, wir sind zwar stärker, als man geglaubt hat, aber eben auch nicht so stark, wie wir uns vielleicht selber einbilden. Und der Chinese, das ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, der erwachende Gigant, der große Drache im Osten, aber eigentlich eine Situation, die durchaus jetzt, ich sag mal, einen hoffnungsfrohen Blick in die Zukunft erlaubt.
Ja, und lass mich dazu eine letzte Bemerkung machen aus einem Gebiet, von dem ich ja nicht der Experte bin, nur eine Beobachtung. Und ich komme wieder aus der ökonomischen Ecke, aus der kaufmännischen. Der neue technologische Fortschritt begünstigt im Kriegsfall den Verteidiger. Du kannst mit deutlich weniger Ressourcen recht lange und erfolgreich, wenn du das dich gut organisierst, einen militärisch überlegenen Angreifer zurückhalten, weil die große Waffe des Zweiten Weltkrieges, die Panzerwaffe, entzaubert ist. Ich hoffe, die Bundesregierung kauft nicht so viel von dem Zeug mit unseren Steuergeldern. Du musst dich sogar fragen, welche Rolle eigentlich die Luftwaffe genau spielt. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Alle reden nur noch von Drohnen im Donbass. Keiner erzählt von irgendwelchen Kampfjägern und Flugzeugen. Auf jeden Fall haben sich die Economics des Krieges verändert. Jeden, den das interessiert, es gab einmal ein solches Ereignis, das war die berühmte Schlacht von Agincourt im Hundertjährigen Krieg. Damals wurde das Wirtschaftsmodell des Ritters zerstört durch den englischen Langbogen. Ich vergleiche den Ukraine-Krieg in seiner Dramatik, was das Militär, auch die Economics von Krieg betrifft, damit. Es macht einem intelligenten Verteidiger mit der Drohnentechnik leichter als früher, sich zu verteidigen, und es macht es relativ günstiger, gemessen an früher. Das heißt, die Economics des Krieges gehen noch mehr dagegen, vergiss mal Atomwaffen und alles, überhaupt einen Krieg zu führen. Das ist so ein bisschen so eine Hoffnung von mir, aber das ist jetzt einfach nur eine Beobachtung eines Pfeffersackes, der jetzt sich anmaßt, Militärsachen zu beurteilen, aber eben aus der Sicht des Kaufmanns. Das ist nur für mich auffällig, und ich glaube, das sind alles Motive, die wir in Europa nicht so richtig nachvollziehen, auch unsere Presse nicht, die Motive von Putin und Trump und auch von Xi, während wir da in irgendeiner Art, ich weiß nicht, was für eine Diskussion gefangen sind. Mein boshafter letzter Satz dazu ist, natürlich sind unsere Politiker in dieser Diskussion gefangen, weil sie ja ökonomisch nichts abliefern.
Ja, und vielleicht noch eine letzte Frage an dich im Zusammenhang, da können wir den Bogen noch zu Friedrich Merz schlagen. Was wäre deiner Meinung nach, ich sage jetzt mal etwas, die richtige Außenwirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland in dieser Welt der sich verständigenden Raubtiere und Großmächte. Was wäre da richtig jetzt aus ökonomischer, aus Betriebs-, also aus volkswirtschaftlicher Sicht für Deutschland? Welche Außenpolitik müsste eigentlich Deutschland in dieser Welt der einerseits Unsicherheiten, der Konflikte, der Reibereien, aber eben auch der Verständigungen, was wäre da richtig?
Jede Region, die eine Mittellage hat, auch wenn man jetzt auf einer Erdkugel formal keine Mittellage hat, sind wir aber irgendwo zwischen dem dynamischen Asiens mit China als Machtzentrum und dem unheimlich wieder dynamisierten Amerika, ich möchte mal fast boshaft sagen, mit dem Silicon Valley als Machtzentrum. Irgendwo sitzen wir ja dazwischen. Immer wenn man dazwischen ist, sollte man den Ball flacher halten und die Händchen in alle Richtungen potenziell ausstrecken. Aber wie gesagt, das ist der Rat eines Pfeffersackes und nicht der eines geopolitischen Strategen.
Aber weißt du, das ist übrigens auch interessant, dass du das jetzt einschränkend sagst, dass da sieht man eben, dass du eine letztlich deutsche Prägung hast, wo die Politik und die Wirtschaft irgendwo sphärenmäßig stärker getrennt sind. In der Schweiz zum Beispiel ist das fast etwas, ja, ist eigentlich das der Normalfall, dass zum Beispiel die Wirtschaft, das wird dann zwar auch kritisiert, jetzt vor allem von der linken Seite, aber dass die Wirtschaft natürlich der Politik sagt, hey Freunde, ihr müsst eure Außenpolitik auf die Interessen der hier lebenden Menschen, der werktätigen Bevölkerung und letztlich natürlich auch der Wirtschaft ausrichten, weil ohne die Wirtschaft kann die Schweiz ja gar nicht existieren, gibt es uns gar nicht, könnten wir auch all das nicht finanzieren, was wir finanzieren müssen. Deshalb ist vielleicht genau diese Departementalisierung und eben genau auch diese Überhöhung zum Teil der Politik als eigener Bereich ist vielleicht auch ein Teil des Problems in Deutschland, dass dort eigentlich die sogenannten Pfeffersäcke, es käme vermutlich besser heraus, wenn die da stärkeren Einfluss auf die Politik nehmen würden, als wenn man das den Politikern überlässt, dieser Klasse, die halt auch mit ihren Interessen in Erscheinung tritt. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen, lieber Leonhard. Wir werden jetzt sehen, was heute herauskommt am Tag des Gipfels in Anchorage. Aber egal, ich glaube, unsere Überlegungen und diese von dir auch dargelegten Szenarien haben Bestand, was auch immer da früher oder später herauskommen wird. Ich danke dir und freue mich schon auf die nächste Sendung. Schöne Woche und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke sehr. Tschüss.